Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf herzliche Grüße ausrichten von unseren Freunden aus der Christuskirche. Da habe ich gerade Gottesdienst gemacht. Und ich habe mich erstmal bedankt für das Kirchenasyl, das Sie im nächsten Jahr vermutlich uns bieten, wenn wir hier unsere Modernisierungsphase haben. Und die freuen sich drauf. Die freuen sich drauf, dass wir Ihre Gäste sind. Und die waren ja auch vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren mal unsere Gäste über eine längere Zeit. Und genau, es war wunderschön. Liebe Grüße an euch. In 2 Wochen bin ich wieder dort und vertrete meine Kollegin. Ja, wir haben eben schon in der Moderation gehört, um welches Thema es geht. Was macht Gemeinde Jesu aus? Danke für eure Antworten im Blick auf das Martin-Luther-Haus. Ich möchte heute aber und nächste Woche ein paar grundsätzliche Antworten geben vom Neuen Testament her und möchte, dass wir mal gucken, ist das, was dort das Neue Testament sagt über Gemeinde Jesu, auch in unserer Gemeinde vertreten? Oder gibt es Nachholbedarf? Haben wir Schwerpunkte? Gibt es vielleicht auch eine Schieflage? Ich möchte gerne einsteigen mit dem Beispiel, mit dem wir eingestiegen sind beim ökumenischen Pfingstgottesdienst. Vielleicht wart ihr dabei. Meine geschätzte Kollegin Katharina Klein und ich, wir haben vorne eine Dialogpredigt gehalten und da haben wir Merci-Schokolade ins Spiel gebracht und haben gezeigt, ne, diese Merci-Schokolade, die hat ja verschiedene Schokoladensorten. Da gibt's ja Marzipan und Nuss und Nougat und alles Mögliche. Also eine große Vielfalt. Aber wir haben auch deutlich gemacht, alles in dieser Packung ist Schokolade. Ja, alle, also es gibt gewisse Zutaten, die haben alle, nämlich Kakaomasse, Kakaobutter und Zucker. Das ist überall drin und dann kann es eben so ein bisschen variieren. Und haben das dann auf die Kirche bezogen. Und das möchte ich heute nochmal sagen. Es gibt eine große Vielfalt in der kirchlichen Landschaft. Es gibt unsere baptistischen Freunde, die haben ein anderes Verständnis von Taufe als wir. Da gibt es unsere katholischen Schwestern und Brüder, für die ist der Papst ganz wichtig und Maria und sonst noch ein bisschen was. Ne? Also die haben andere Dinge, die ihnen wichtig sind. Dann gibt es orthodoxe Christen, zu denen haben wir ja oft gar nicht so den Zugang, ja, mit ihren Ikonen. Das ist nochmal eine ganz andere Welt mit diesen Gemälden. Das sind ja nicht nur einfach Bilder, sondern durch die Ikone guckt Gott aus der Ewigkeit in die Zeit. Ist total abgefahren. Dann gibt es die Pfingstler und so weiter. Also, es gibt eine große Vielfalt an kirchlichen Strömungen, an kirchlichen Gemeinden und diese Vielfalt ist großartig, es ist eine Chance. Aber die Frage ist, gibt es auch Kernelemente, gibt es auch Prinzipien, gibt es auch Kernpunkte, die alle Kirchen, alle Gemeinden mehr oder weniger verbinden, seit 2000 Jahren? Gibt es etwas, was sich durchzieht durch die Geschichte, wo alle Kirchen sich irgendwo wiederfinden? Und ich meine jetzt nicht nur den Glauben an den dreieinigen Gott, der sowieso, aber im Gemeindeleben, in der konkreten Gestaltung von Gemeindearbeit gibt es da Dinge, die sich verbinden. Und wir haben eben in der Lesung, die der heutige offizielle Predigttext ist von unserer Kirche, haben wir 4 Kernelemente gehört. Und über diese 4 Kernelemente werde ich gleich sprechen. Zunächst einmal, was war das für ein Text? Es geht um die erste Gemeinde in Jerusalem, die Urgemeinde. Die war entstanden nach der Predigt des Petrus. Da hatten sich 3000 Leute bekehrt. Und diese Gemeinde hatte ein paar spezielle Dinge. Die galten nicht für alle. Zum Beispiel hatte keiner mehr Privateigentum. Alle haben alles geteilt und so. Privatbesitz wurde verkauft und so. Das war speziell, ne? Hat dann später auch dazu geführt, dass sie komplett verarmt waren und die Unterstützung anderer brauchten. Also das ist was Spezielles. Aber dann sagt Lukas, schreibt er, und das sind jetzt die 4 Kernelemente von Gemeinde, über die ich heute und nächste Woche reden werde. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das ist das, was diese Gemeinde ausgezeichnet hat. Das findet sich durch das ganze Neue Testament und durch die Kirchengeschichte. Und ich denke, auch bei uns werden wir das hoffentlich sehen. Heute rede ich nur über den ersten Punkt, weil wir über den so wenig reden, nämlich über die Lehre der Apostel, beständig in der Lehre, die Bedeutung von biblischer Lehre. Und in der nächsten Woche rede ich über Gemeinschaft, über Abendmahl und über das Beten. Heute, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Was ist damit gemeint? Es ist ganz einfach, die Apostel haben sie unterrichtet. Sie waren da, die Menschen damals, ihr müsst euch das so vorstellen, die waren zum Glauben gekommen. Ein paar hatten Jesus noch kennengelernt, als er auf der Erde lebte und so. Viele hatten Jesus nicht kennengelernt. Die kannten die Jesusgeschichten nicht. Die hatten keine Bibel. Wir schlagen die Bibel auf, blättern die Texte. Ja, die hatten keine Bergpredigt, keine Geschichten von Jesus. Die hatten ja nichts. Und jetzt mussten die Apostel ihnen erst einmal die ganzen Geschichten erzählen. Sie mussten eine Grundlage legen, damit die Leute überhaupt wussten, was sie glauben. Sie waren vom Heiligen Geist ergriffen und zum Glauben gekommen, aber sie wussten gar nicht genau, was sie glauben. Und dafür war die Lehre der Apostel wichtig. Wer sind die Apostel? Die Apostel sind die 12 Jünger Jesu. Die Jünger, die Jesus hatte ja viele Jünger, aber er hatte einen 12er-Kreis berufen. Das waren seine engsten Freunde, seine engsten Nachfolger und Mitarbeiter. Und mit denen hat er alles geteilt in den 3 Jahren, in denen er gelebt hat. Und sie waren auch die Augenzeugen. Sie waren die Ohrenzeugen. Die waren dabei, als Jesus die Wunder tat. Sie waren dabei, als er die Bergpredigt hielt. Sie waren die Augen- und die Ohrenzeugen. Und als es später darum ging, das Neue Testament zusammenzustellen, war das die große Frage der Kirche. Ja, waren die Verfasser der Evangelien Augen- und Ohrenzeugen? Oder waren das irgendwelche Leute 200 Jahre später, die eigentlich keine Nähe zu den Quellen hatten? Also, die Apostel hatten Jesus erlebt und sie konnten glaubwürdig über Jesus reden. Und das haben sie getan und das war notwendig. Es ging von Anfang an nicht nur darum, dass man irgendwie glaubte, sondern dass man schon wusste, was man glaubt. Dass der Glaube eine Grundlage hat, eine Grundlage der Lehre. Und diese Geschichten hat dann auch Paulus erzählt. Paulus hat ja auch Jesus, da ist man sich nicht so sicher, vielleicht kennengelernt als irdischen Jesus, man weiß es nicht genau. Aber er hat auch von den anderen Aposteln die Geschichten gehört und hat sie weitergegeben in Korinth, in Athen. Also, da wird eine Grundlage der Lehre gelegt, damit die Leute auch wissen, was sie glauben. Und nicht nur irgendwie, ich glaube irgendwie an Gott. Ich glaube irgendwie an Gott ist zu wenig für Christen. Und diese Lehre hat sich dann im Neuen Testament ausgebildet, die biblische Lehre. Es geht da um die Inhalte des Glaubens. Was glauben wir? Was glauben wir auch nicht? Wo muss man sich auch abgrenzen, ja? Im Neuen Testament gab es schon Strömungen, da musste man sich abgrenzen. Und das gibt es vielleicht auch heute. Biblische Lehre ist auch heute aktuell und das werde ich gleich nochmal zeigen. Biblische Lehre ist aber nicht wirklich beliebt. Ja? Wenn man eine Umfrage macht, was sich Menschen von Predigten erwarten, da kommt biblische Lehre nicht gut weg. Was wollen die Leute, wenn sie eine Predigt hören? Sie wollen ermutigt werden, sie wollen gestärkt werden. Sie wollen Anregungen für den Alltag, sie wollen Ratschläge, sie wollen seelsorgerliche Ermutigung. All das finde ich gut und all das finde ich wichtig und all das versuche ich in meinen Predigten auch immer wieder umzusetzen. Aber da würden nur wenige Leute haben dann in diesen Studien gesagt, wir möchten biblische Lehre, wir möchten Unterweisung. Wir möchten, dass die Pastorin, der Pastor uns auch Dinge sagt, was inhaltlich, dass wir Dinge dazulernen im Glauben. Darum geht es ja. Ja, es geht ja um ein Denken, ein Durchdenken des Glaubens. Und nur wenn man Glauben durchdenkt, kann man auch darüber reden. Kannst du über deinen Glauben reden? Kannst du deinen Freunden sagen, was du glaubst, was dir wichtig ist und warum? Das geht nur im Prinzip, wenn man, ja, Unterweisung klingt so ein bisschen altertümlich, wenn man im Prinzip ständig auch das eigene Denken erweitert, wenn man das Wissen vermehrt, wenn man sich auch Gedanken um den Glauben macht und nicht nur sagt, Hauptsache ich tue gute Werke und ich fühle mich Gott ganz nah und ich finde das ganz nett hier, sondern wenn man sagt, ja, ich möchte auch Dinge dazulernen, ich möchte meinen Horizont erweitern, dazu ist biblische Lehre notwendig. Und darum finde ich, dass Apostelgeschichte 2 hat recht, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Ich glaube, dass das auch heute wichtig ist. Ich möchte 3 Beispiele erstmal aus der Geschichte aufzeigen, wo Grundsatzentscheidungen getroffen werden mussten, von denen wir heute noch profitieren, wo es um biblische Lehre ging. 3 Beispiele aus der Geschichte und dann kommen wir in die Gegenwart. Die erste Sache ist das Apostelkonzil in der Apostelgeschichte. Ich sage euch ganz kurz, um was es geht. Die Frage war, müssen Heiden, also Nicht-Juden, die an Jesus glauben wollen, die Christen werden wollen, müssen die erst zum Judentum konvertieren? Müssen die sich erst beschneiden lassen, die ganzen Gebote halten, die ganzen Feiertage? Oder ist das nicht nötig? Es gab Strömungen im Urchristentum, die haben gesagt, doch, also die müssen auf jeden Fall erstmal Juden werden. Erstmal Jude und dann können sie auch Christen werden. Und Paulus hat gekämpft dafür, dass das nicht so ist. Paulus hat gesagt, das ist Verrat am Evangelium. Die Leute müssen nicht irgendwas leisten. Auch nicht Jude werden. Die müssen gar nichts leisten. Gott nimmt sie an aus Gnade, aus Liebe. Und das haben die durchgerungen. Da haben die auch gestritten. Und da wird uns erzählt, da haben sie sich geeinigt in Apostelgeschichte 15, dass keine Voraussetzungen dass nur ganz wenige Voraussetzungen formuliert werden, die damals mit der Kultur zusammenhingen, aber dass wir nicht irgendetwas leisten müssen, um Christen zu werden. Und das war bahnbrechend. Stellt euch mal vor, das wäre anders. Wir müssten erst noch mal einen Umweg gehen über das Judentum. Das war so nicht. Und das war eine Konsequenz biblischer Lehre. Gehen wir weiter in die Reformation. Bei der Reformation war es ja auch so. Bei der Reformation war die Frage, das war eine ähnliche Frage wie bei Paulus. Wer kommt in den Himmel? Wer wird vor Gott begnadigt? Muss man gute Werke tun, Ablassbrief bezahlen und so? Wer hat Recht, der Papst oder so? Und da hat Luther gesagt, nein, es steht geschrieben. Und dann guckt er zu Paulus und sagt, es steht geschrieben, dass die Gnade reicht. Und es steht geschrieben, dass die Bibel allein der Maßstab ist. Der Papst ist ja ganz nett und man kann auch hören, was der Papst sagt. Aber Maßstab ist die Bibel. Und das hat er durchlitten. Und das hat er durchrungen. Und diese Erkenntnis der Reformation, ja, führt dazu, dass es uns heute so gibt, wie es uns gibt. Unser evangelischer Glaube gründet in dieser Entwicklung. Und das ist keine Frage des Zufalls, sondern eine Frage biblischer Lehre, biblischer Überzeugung. Luther hat die Lehre verteidigt, hat eine neue Lehre aus dem Neuen Testament entdeckt. Und wir sehen, was biblische, was gesunde, gute biblische Lehre leisten kann, dass sie den Glauben erneuert und dass sie Menschen befreit. Also nichts Langweiliges, nichts Vergangenes, sondern ganz praktisch. 3. Beispiel, die bekennende Kirche im Nationalsozialismus. Es gab ja 2 große Lager in der evangelischen Kirche, die sogenannten deutschen Christen, und es gab die bekennende Kirche, die also kritisch waren gegenüber dem NS-Regime. Und die deutschen Christen sagten, dass Hitler so eine Art Offenbarungsgestalt war, dass also Gott sich durch Hitler dem deutschen Volk zeigt. Ja, dass Hitler nicht nur ganz gut ist politisch, sondern dass Hitler auch dass Gott sich in Hitler zeigt und so. Und dann kommen die Männer und Frauen der bekennenden Kirche 1934 in Wuppertal zusammen und schreiben die Barmer Erklärung, auf die heute noch alle Pastorinnen und Pastoren ordiniert werden. Und die erste These lautet, Jesus Christus ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Und jetzt kommt's. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes, das Jesus heißt, auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung erkennen. Ne? Wir verwerfen die falsche Lehre, Gott könne sich in irgendeinem Menschen irgendwie offenbaren und erst recht nicht in Adolf Hitler. Wir verwerfen die falsche Lehre. Aufgrund von biblischer Lehre hat die bekennende Kirche hier widersprochen. Und auch hier sehen wir wieder, wie wichtig es ist, dass es gesunde biblische Lehre in der Kirche gibt. Soweit, so gut die Vergangenheit. Die Frage ist jetzt, wie ist das denn heute? brauchen wir es denn heute? Braucht es denn heute noch biblische Lehre? Auseinandersetzungen in inhaltlichen Fragen. Ich werde euch jetzt zwei Bereiche nennen und in jedem Bereich drei Beispiele. Der erste Bereich, biblische Themen, also Themen, die in der Bibel selbst vorkommen, und dann gesellschaftsrelevante Themen, wo ich finde, wo wir Christen unseren Glauben durchdenken müssen, durchdenken sollten und überlegen, was wir dazu sagen. Also zunächst einmal biblische Themen, also Themen, die in der Bibel vorkommen, die aber nicht mehr, die aber in der Kirche nicht mehr selbstverständlich sind. Es geht die Bedeutung des Todes Jesu, die Auferstehung und die Frage, ist Mission noch angemessen und nötig? Ich will die Themen nicht groß entfalten, ich will euch nur die Themen benennen. Das erste ist die Bedeutung des Todes Jesu. Früher hieß es in der Kirche 1900 Jahre lang, Jesus ist für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben. Das ist aber in den Kirchen, in der Kirche nicht mehr wirklich Allgemeingut. Ja? Viele sagen, man kann das nicht mehr so sagen. Man kann nicht mehr sagen, dass einer für die Sünden von allen stirbt und dass einer meine Sünde getragen hat vor 2000 Jahren. Was ist das denn für ein Gottesbild, dass Gott so ein Opfer will und Opfer fordert? Wir müssen diesen Gedanken vergessen. Wir müssen anders vom Tod Jesu reden. Und da ist schon die Frage als Gemeinden, müssen wir darauf bestehen, auf diese Aussage, dass Jesus wirklich stellvertretend für unsere Sünde gestorben ist? Oder kann man das alles auch anders sehen? Das ist eine Frage. Eine andere Frage, die schon seit 2000 Jahren diskutiert wird, die Frage nach der Auferstehung von Jesus. Ist Jesus wirklich leibhaftig auferstanden? Das war schon bei Paulus umstritten. Und es ist so, dass man, die klassische Position ist, ja, Jesus ist wirklich auferstanden. Das sagen auch viele, das kann man doch nicht mehr wirklich vertreten heute, wenn man die Naturwissenschaft ernst nimmt. Wir müssen anders über die Auferstehung reden. Das sind wichtige Texte. Aber Jesus ist vielleicht einfach in seine Worte auferstanden. Jesus lebt in seiner Botschaft. Aber dass wirklich das Grab leer war und so, müssen wir das wirklich so sagen? Oder können wir, um den modernen Menschen zu gewinnen, das auch anders verstehen? Das sind grundlegende Dinge, über die muss man reden. Oder die Frage nach Mission. Mit Mission meine ich das Ziel von Kirche, dass Menschen Christen werden. Also nicht nur, dass man Gemeinschaft pflegt, sondern dass Gemeinde wirklich sich vornimmt, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Das war auch über die ganze Kirchengeschichte Standard. Es gab viel Missbrauch mit Mission. Menschen wurden unterdrückt, Menschen wurden manipuliert, Völker wurden ausgebeutet. Ja, ganz viel Missbrauch. Und trotzdem war das irgendwie klar. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, Mission, kann man das wirklich noch machen? Ist es nicht einfach wichtig, dass wir unseren Glauben bezeugen, dass wir Gemeinde leben, so wie wir es tun? Und Gott wird schon irgendwie dafür sorgen, dass Menschen dazukommen. Aber das muss man nicht extra forcieren. Oder sagt man doch, das Ziel, dass Menschen Christen werden, das wollen wir anstreben. Wir können es nicht machen, das macht der Heilige Geist. Aber unser Gemeindeleben soll so ausgerichtet sein, dass wir Angebote schaffen, damit Menschen Jesus kennenlernen, damit Menschen eine Entscheidung treffen. Das ist eine Grundsatzfrage und die dann auch das Gemeindeleben betrifft. Gut, das waren drei Themen aus der Bibel. Man kann vielleicht noch mehr nennen, könnten wir zusammentragen, aber jetzt möchte ich noch drei gesellschaftsrelevante Themen bedenken, die unsere Gesellschaft heute betreffen, wo man aber nicht in die Bibel gucken kann. Wenn es um den Tod Jesu geht, dann kann man sagen, hier Römer 5. Ja? Wenn man um die Auferstehung redet, dann kann man sagen, hier 1. Korinther 15 und so. Bei der Mission findet man auch Stellen. Bei den drei Themen, die ich jetzt nenne, kann man nicht einfach in die Bibel gucken. Und trotzdem sind wir Christen auch herausgefordert, Antworten zu finden. Und die gehen dann nur im evangelischen Bereich im Diskurs, in der Diskussion, im Miteinander. Das erste Thema, Frieden und Krieg. Ist es angemessen, aus christlicher Perspektive Waffen zu liefern an die Ukraine? Ja, wir haben uns dazu entschieden, Deutschland, und wir tun es, und auch viele Christen finden das in Ordnung, aber viele Christen sagen auch nein. Es widerspricht dem Gebot Jesu, es widerspricht dem Gebot der Feindesliebe und es widerspricht dem, was Jesus sagt, selig sind die Friedensstifter. Diplomatie und nicht immer mehr Waffen, mehr Waffen, mehr Waffen. Kann man es christlich begründen, dass Waffen geliefert werden in eine Kriegssituation hinein? Das ist eine Frage von biblischer Lehre. Ja? Aber ihr findet da nicht irgendwie eine Stelle, wo das steht. An die Ukraine dürfen Waffen geliefert werden. Das gibt es da nicht. Da muss man gucken, was gibt es in der Bibel für Ideen dazu. Zweite Frage, da muss ich jetzt genau in den Text gucken, damit ich das richtig ausspreche. Was ist von der LGBTQ-Bewegung zu halten? Ich muss halt genau gucken. Ne? Es ist noch nicht so, genau. Ich finde das auch gar nicht lustig. Ich finde, das ist ein ganz großes Thema. Was ist das für eine Bewegung? LGBTQ-Bewegung oder dieser Gedanke. Menschen äußern sich, und ich finde gut, wenn Menschen ehrlich werden und offen werden und über ihre sexuelle Identität reden. Und dass Menschen sagen, das ist nicht alles so einfach mit Männern und Frauen und mit heterosexueller Partnerschaft und homosexueller Partnerschaft. Da gibt es Menschen, die leben in homosexuellen Partnerschaften oder empfinden sich als bisexuell oder fühlen sich, werden zwar biologisch gesehen als Frau geboren, aber fühlen sich wie ein Mann. Oder erleben sich überhaupt nicht festgelegt, können gar nicht sagen, ich bin Mann oder Frau oder bin hetero oder homo, ich bin irgendwie dazwischen. Ja, das nennt man dann queer. Ne, diese Buchstaben bedeuten Menschen, die Frauen, die lesbisch sind, Männer, die schwul sind, homosexuell, B steht für bisexuell, T für transsexuell und Q für queer. Ne? So, und in den letzten Wochen gab es eine Riesenempörung, weil auf dem Kirchentag in der Abschlusspredigt der Pastor gesagt hat, Gott ist queer. Das, was hier gesagt wird, Gott, wenn Menschen sagen, ich finde mich nirgendwo wieder, weder von meiner sexuellen Identität noch von meiner sexuellen Präferenz, das kann man auf Gott übertragen. Gott ist queer. Und da gab es einen großen Aufschrei. Ne? Und jetzt ist hier die Frage, gibt es irgendeine Position in der Bibel, die dazu etwas sagt? Sagt die Bibel etwas zu diesen Fragen? Und wir sind schon herausgefordert als Christen, uns irgendwie dazu zu verhalten. Ich bin mal von einer jungen Frau gefragt worden, die mich gesagt hat, ich bin zwar als Frau geboren, aber ich habe mich nie als Mädchen gefühlt. Ich habe mich immer fremd gefühlt und jetzt darf ich mich als Mann entwickeln und bin dankbar dafür. Und jetzt sag du, Thorsten, mir mal, hat Gott mich als Frau gewollt oder als Mann? Das sind auf jeden Fall Fragen, wo wir Christen nicht stumm sein sollten, wo wir in Achtung und im Respekt vor den Menschen, aber auch im Dialog mit der Bibel Antworten finden könnten. Und das dritte Thema ist der interreligiöse Dialog. Ich freue mich schon auf die theologischen Studientage. Da geht es nämlich genau um das Thema im September. Wie ist das mit dem Christentum und den anderen Religionen? Na, wir müssen Dialog führen. Dialog zwischen den Religionen ist so wichtig, dass wir uns verstehen, dass wir im Umgang tolerant sind. Aber wie kann es gehen, dass wir auf Augenhöhe reden und dennoch zum Glauben an Jesus einladen? Oder geht das gar nicht? Denn Dialog heißt, ich lasse den anderen stehen und ich bleibe stehen und wir tauschen uns aus. Aber wie kann ich dann trotzdem Zeugnis sein für Jesus? Wie kann das gehen? Unter anderem darum beschäftigen wir uns im September in den Studientagen. Da kommt ein Professor aus Wuppertal, der sich damit mit diesem Thema beschäftigt hat. So, das waren jetzt nur ein paar Beispiele aus der Geschichte, aus der Bibel und aus der Gegenwart, warum biblische Lehre wichtig ist. Damals war es das so, im Neuen Testament, in der Kirchengeschichte und bis heute. Und jetzt ist ja die Frage, gibt es das bei uns? Wir haben bestimmte Formate, da gucken wir in besonderer Weise auf Lehrfragen, ja? Im Bibelgespräch zum Beispiel geht es oft um Lehrfragen. Auch beim Glaubenskurs zum Beispiel, den wir angeboten haben, bei Themenabenden wie Quergefragt und manchmal auch in einer Predigt. Das ist jetzt eine Lehrpredigt gewesen. Manchmal mache ich eine Predigt, wo ich mehr seelsorgerlich predige. Das war eine Lehrpredigt. Vielleicht gibt es zu wenig Lehre bei uns, vielleicht zu viel. Ich weiß es nicht. Lasst uns doch darüber mal ins Gespräch kommen. Dass biblische Lehre grundlegend wichtig ist, das, glaube ich, können wir nicht bestreiten. Nächste Woche geht's weiter. Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet. als Kernelemente christlicher Gemeinde. Ihr dürft gespannt sein. Ich bin's auch, denn die Predigt ist natürlich noch nicht geschrieben. Amen.
Amen.